Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit dem Wochenspruch, der über dieser heute, also am Sonntag, neu beginnenden Woche, grüße ich Sie, liebe Gemeinde hier in Schopfloch, herzlich zum Gottesdienst. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahlen sind wir jetzt wieder die nächste Zeit im Freien unterwegs. Ich hoffe, Sie sind gut angezogen, aber in der Sonne lässt sich's aushalten. Da hiebt es ein bisschen, aber das ist die Natur der Sache im April. So, gelobt sei Gott im höchsten Thron. Beten der Psalm 8, Nummer 705, wer sein Gesangbuch dabei hat, Nummer 705, Psalm 8. Ich bitte Sie, das Eingerückte zu übernehmen. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen.
Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast,
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?
Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst.
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk.
Alles hast du unter seine Füße getan.
Schafe und Rinder allzumal.
Dazu auch die wilden Tiere.
Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer.
Und alles, was die Meere durchzieht.
Herr, unser Herrscher.
Wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
Herr, unser Gott. Die ganze Schöpfung lobt dich, der weite Himmel und das fruchtbare Land, die Schönheit der Blumen und die Menge der Tiere. Alle Engel und die vollendeten Gläubigen loben dich und auch wir wollen einstimmen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währt ewiglich. Amen. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Zum heutigen Sonntag, Jubilate, der steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 17, Vers 16 bis 34. In Athen ergrimmte der Geist des Paulus in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gern wissen, was das ist. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschen Händen dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnten, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Liebe Gemeinde, also der Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise im Jahr 49-50 nach Athen gekommen, in diese Weltstadt, Stadt der Kultur, der Wissenschaft, der Philosophen und der Religionen. Götterbilder füllen Tempel und Straßen. Paulus packt zunächst über all den Götterbildern der Zorn. Eigentlich hätte er auf dem Absatz kehrt machen können, aber er war ja nach Athen gekommen, um den Menschen Jesus Christus nahezubringen. Paulus lässt sich also auf die Menschen dieser Weltstadt ein. Er nimmt sie wahr. Er sucht den Kontakt zu ihnen. Nicht, indem er ein Büro anmietet, ein Schildle macht und draufschreibt: Paulus, Missionar, Verkündiger von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, und dann auf Interessenten wartet, die zu ihm kommen. Nein, Paulus geht zu den Leuten hin, auf den Marktplatz. Ein Sprichwort sagt: Wer Menschen fischen will, muss sein Herz an die Angel hängen. Wer Menschen fischen will, muss sein Herz an die Angel hängen. Das hat der Paulus gemacht. Paulus bleibt also nicht im gewohnten, frommen Bereich. Er geht dorthin, wo sich das Leben abspielt, wo die Leute sind, und nicht dahin, wo er sie haben will. Und dort kommt Paulus auf das Evangelium von Jesus Christus und von der Auferstehung zu sprechen. Und er nimmt es auch in Kauf, dass er abschätzig behandelt wird. Da heißt es gleich: Was will dieser Schwätzer uns sagen? Dieser Schwätzer, das nimmt er alles auf sich. Und das zeigt uns auf der anderen Seite, wie wichtig es dem Paulus ist, dass Menschen das rettende Evangelium von Jesus Christus hören. Und Paulus gibt auch uns ein Beispiel, dass wir Christen doch nicht innerhalb der vier kirchlichen Wände bleiben sollen, sondern dass wir bei den Leuten sind, da wo sich eben ihr Leben abspielt. Paulus sagt: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen, habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Paulus nimmt die Leute auch in ihrer religiösen Grundhaltung ernst. Und sollte sie noch so verschoben sein, er nimmt sie in ihrer religiösen Grundhaltung ernst. Er hat in ihnen suchende Menschen kennengelernt, die es den Göttern irgendwie doch recht machen wollen. Und die sogar, um ja nichts zu versäumen, einen Altar für einen unbekannten Gott aufgestellt haben. Einen unbekannten Gott. Paulus nimmt es ernst. Er lebt hier das, was er im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel schreibt. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden würde und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Wer Jesus verkündigen will, muss die Menschen lieben, mit denen er es zu tun hat. Wer Jesus verkündigen will, muss die Menschen lieben, mit denen er es zu tun hat. Wer Menschen fischen will, muss sein Herz an die Angel hängen. Zur Liebe gehört auch die Wahrheit. Paulus geht es um den wahren Gott, nicht um irgendeinen Gott, um den wahren Gott. Zunächst um Gott, den Schöpfer. Wenn man das Neue Testament liest, dann fällt einem auf, dass in allen Predigten des Paulus an die Heidenvölker, da fällt einem auf, dass Paulus bei der Schöpfung ansetzt, bei der Schöpfung. So auch hier in Athen, Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Seine gleiche Argumentation hat der Paulus im Römerbrief, im Kapitel 1, wo er schreibt, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Ja, jetzt wo? Paulus sagt weiter, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass die Menschen keine Entschuldigung haben, sagt Paulus. Römer 1, 19 und 20. Paulus zeigt aus der Schöpfung, dass der lebendige Gott weit mehr ist als irgendwelche stummen Götzen. Der lebendige Gott hat die Schöpfung ins Dasein gerufen. Und das Zweite, was er sagt, das ist kein knickriger Gott, kein geiziger Gott. 3 Kapitel vor unserem Predigtext sagt er, Gott hat euch viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Bevor Gott etwas von uns Menschen fordert, schenkt er. Das ist Gottes Wesen. Das ist immer das Erste bei Gott. Bevor er was fordert, schenkt er. Paulus sagt, er hat euch die Schöpfung geschenkt. Und wenn man nicht seine Augen gerade mit Bretter zunagelt, muss man doch sehen, da ist einer, der uns gut gesonnen ist. Gegenüber Menschen, die nicht allzu viel mit Gott anfangen können, könnte das ja ein Anknüpfungspunkt sein, liebe Gemeinde. Dass wir aus der Schöpfung auf einen Schöpfer schließen können. Ja, dass wir aus der Schöpfung, aus der Schönheit der Schöpfung und dem Überfluss in der Schöpfung, was für ein Überfluss, dass wir da auf einen großzügigen Schöpfer, auf einen großzügigen Gott schließen können. Das ist ein Anknüpfungspunkt. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, wie kommt man mit diesem Gott in Kontakt? Und das kann uns die Schöpfung nicht zeigen, wie man mit diesem Schöpfer in Kontakt kommt. Dafür muss Gott selber sich zeigen und herabsteigen zu uns. Und das hat er in Jesus Christus gemacht. Diese Brücke zu uns Menschen bauen. Also in Jesus Christus ist Gott selber niedrig geworden, um uns zu retten. Paulus sagt, er erniedrigte sich selbst. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das sagt Paulus über Jesus Christus. Gott steigt also in Jesus Christus aus der himmlischen Herrlichkeit herunter. Jesus, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, heißt es im Nizänischen Glaubensbekenntnis. Der Sohn steigt herunter, bringt uns den Vater, wird als Mensch geboren, dieser Sohn, in einem, im Mist unseres Lebens, im Stall von Bethlehem. Und um für uns die Rettung, die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel zu vollbringen. Am Ostermorgen in seiner Auferstehung überwindet er den Tod, der uns Menschen so sehr knechtet. Dass Menschen nun in Beziehung zu Jesus Christus und damit in Beziehung zum Vater im Himmel kommen, dafür ist der Paulus rastlos unterwegs durch die ganze bekannte alte Welt. Dafür nimmt er auch Hohn und Spott in Kauf. Hier in Athen ist er den Athenern ein Athener geworden. Doch er hat sich nicht vereinnahmen lassen. Er hat sie wahrgenommen, ist ihnen freundlich begegnet. Aber dann hat er seine Sache gesagt und die Menschen eingeladen, ihr Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, ihn anzunehmen. In den Schlussversen wird berichtet, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Beim springenden Punkt springen viele ab. Bei den einen bleibt Spott, bei den anderen aber vielleicht doch Zeitbedarf zum Nachdenken. Ganz am Ende erfahren wir, dass der Erfolg des Paulus nicht riesig, aber doch da war. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch der Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also keine riesige Massenbekehrung. Für die meisten war es wohl da auf dem Areopag, auf dem Marktplatz, eine interessante Diskussion mit Paulus. Und Paulus zieht weiter, heißt es da. Jetzt hätte man natürlich gern den Paulus gefragt, der sage mal, bist du nicht entmutigt? Oder bist du gar verbittert? Resigniert? Ich denke, Paulus war das nicht. Paulus, der Bote Jesu, in der Spur Jesu, weiß, Paulus ist nur Sämann. Die Saat aufgehen lässt ein anderer. Das liegt nicht in des Paulus Hand. Ich denke, er ist nicht resigniert weiter. Er wusste, Gott ist auch noch am Wirken. Nicht wir sind's. Wir sind nur Sämann. Gott lässt aufgehen. Wir können nicht einmal ein Weizenkorn aufgehen lassen. Man weiß nicht, wie es geht, aber das machen können wir es nicht. Machen. Paulus kann auch uns zum Beispiel werden. Paulus erzählt von Jesus, wo immer sich die passende Gelegenheit bietet. Im 1. Petrusbrief, da heißt es mal, und das hat man, sagt man auch, der missionarische Minimalkanon, also das Minimale, da heißt es nämlich, seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. So sagt es Petrus. 1. Petrus 3. Paulus erwartet aber nicht gleich eine riesige Ernte. Es muss Gott wirken. Auch jeder von uns, der die frohe Botschaft weitergibt, in der Jungschar, in der Kinderkirche oder wo auch immer, jeder muss sich bewusst bleiben. Nicht wir bewirken es, nicht wir. Wir säen und gießen. Vielleicht sieht man zunächst gar nichts. Paulus schreibt es uns gleichsam ins Stammbuch. Beschränkt euch nicht aufs kirchliche Umfeld. Nehmt eure Mitmenschen wahr, da wo sie sind. Nicht nur da, wo wir sie gern hättet. Da wo sie sind. Begegnet ihnen in Liebe Lasst euch auf sie ein. Haltet mit dem, was ihr zu sagen habt von Jesus Christus, nicht hinterm Berg. Und haltet euch immer vor Augen. Ihr sät den Samen des Wortes Gottes. Ob er aufgeht, liegt in Gottes Hand. Amen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. In dem Grüner Liederbuch, ich will dir danken, wo wir im Gemeindehaus sind, Nummer 204. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben gehört, wie Paulus den Kontakt mit Menschen gesucht hat und wie er sein Herz an die Angel gehängt hat. Und so versuchte, den Glauben an dich weiterzugeben. Gib auch uns Kraft, von der Hoffnung zu sprechen, die uns trägt. Lass uns erkennen, dass wir immer nur dein Wort aussäen können. Und dass es dein Werk ist, wenn dieser Same bei den Menschen aufgeht. Um dieses Wunder bitten wir dich. Gemeinsam rufen wir dich an, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, jetzt nur die Abkündigung, liebe Gemeinde. Herzlichen Dank an alle, die beim Nachrichter und beim Aufnehmer für die Homepage und bei der Gestaltung allen danke, die mitgewirkt haben. Vielen Dank fürs Opfer vom letzten Gottesdienst, 212 Euro für die eigene Gemeinde. Das Opfer heute ist laut Beschluss vom Oberkirchenrat für die besonderen gesamtkirchlichen Aufgaben bestimmt. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 10.15 Uhr mit Pfarrer Platz. Aufgrund dieser steigenden Inzidenz finden die Gottesdienste an den nächsten Sonntagen wieder im Freien statt. Schopfloch hier auf dem Marktplatz ist uns ja bekannt. Auch die Dauer muss man ein bisschen reduzieren. 35 Minuten. Außerdem kann es ja sein, dass das Blättle nicht immer aktuell ist, wenn wieder neue Bestimmungen rauskommen wegen der Pandemie. Googelt sie auf der Homepage, so gut's Gott. Liebe Gemeinde, Freud und Leid sind im Leben oft eng beieinander. Nicht nur im persönlichen Leben, sondern auch im Leben der Gemeinde. So folgt jetzt Fürbitte einerseits für ein Verstorbener und andererseits für ein Hochzeitspaar, das sich auf seine Hochzeit freut. Aus unserer Gemeinde ist Manfred Bauer im Alter von 81 Jahren verstorben. Die Beerdigung findet kommende Woche im Familienkreis statt. Wir trösten die Angehörigen und uns mit dem Wort Jesu, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ewiger Gott, du rufst uns ins Leben und lässt den Tod über uns kommen. Im Leben und im Sterben gehören wir zu dir. Wir bitten dich, nimm Manfred Bauer auf in deine ewige Gemeinschaft. Gib den Angehörigen Kraft für den Weg der Trauer, der vor ihnen liegt. Amen. Und die Fürbitte für die Trauung. Aus unserer Gemeinde werden am kommenden Samstag um 14 Uhr Simon Kugler und Julia, geborene Säger, durch Sven Franke kirchlich getraut. Der Gottesdienst wird aufgrund der Pandemie nicht in der Kirche, sondern in der Hauptstraße 17 stattfinden. Vater im Himmel, Vater im Himmel, wir bitten dich für Simon Kugler und Julia, geborene Säger. Begleite sie auf ihrem gemeinsamen Weg. Lass sie deine Liebe erfahren und stärke ihre Liebe zueinander. Amen. Ich wünsche Ihnen alle einen gesegneten Sonntag. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.